Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Nachwuchsfragen. Heute geht es um eine Frage, für die ich mich über die deutsche Grenze hinweg an eine ehemalige Postdoktorandin und heutige Postdoc-Unterstützerin gewendet habe. Es geht um die Frage, wie Postdocs eigentlich in der Wissenschaft gesehen werden, und zwar speziell von Menschen, die an der Förderung und Karrierebegleitung von Postdocs arbeiten. Denn dass WissenschaftlerInnen auf dem Weg zur Professur, dass also Postdocs als per se kompetent betrachtet werden und nicht als in erster Linie ja, Förder- oder vielleicht auch qualifizierungsbedürftig oder gar auch als defizitär, habe ich persönlich in den letzten Jahren ja fast ein wenig vermisst manchmal, wenn ich auf Tagungen oder Workshops oder Ähnlichem unterwegs war. Und um eine ja einmal ausdrücklich andere, vielleicht wohlwollende Haltung kennenzulernen und vorzustellen, habe ich Johanna Stadelbauer an der Universität Graz kontaktiert und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Sie leitet seit 3 Jahren das Postdoc Office in Graz, das es auch eben erst seit diesen 3 Jahren gibt. Und sie hat genau diese Haltung, die ich manchmal gesucht habe, und so etwas wie eine Vision für ihre Arbeit, die einer Kind Academia, einer freundlichen oder wohlgesonnenen akademischen Welt. Gleichzeitig hat sie selbst als Postdoc gearbeitet und geforscht, kennt also auch aus eigener Anschauung typische Schwierigkeiten, Unsicherheiten und alles, was mit der Postdoc-Zeit einhergehen mag. Hierüber, über ihre Sicht von Postdocs und auch Empfehlungen an Postdocs, sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, weil ich den Podcast auch immer verfolge.
Johanna, wie ist die Situation von Postdocs in Graz? Was sind deren zentrale Bedarfe?
Also grundsätzlich die Situation von Postdocs in Österreich ist vielleicht im Vergleich mit Arbeitsmärkten wie UK oder vielleicht auch Deutschland nicht so schlecht, würde ich sagen, weil wir doch viele global Budget, also Haushaltsmittel finanzierte Stellen haben. Es gibt auch schon länger Dauerstellenkonzepte, Senior Lecturer, Senior Scientist zum Beispiel, beziehungsweise die sogenannten Laufbahnstellen, die dann mit einer Qualifizierungs- oder Entwicklungsvereinbarung versehen sind. Wenn man die erfüllt hat, kann man unbefristet tätig sein sozusagen. Und das sind jetzt aber nicht unsere Postdocs sozusagen, mit denen wir arbeiten, sondern wir fokussieren uns auf eine Gruppe, die in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis ist, entweder als Projektmitarbeiterin oder als sogenannter Universitätsassistent mit Doktorat. Das Letztere sind sozusagen Haushaltsstellen und die können bis zu 6 Jahre dauern und sind in einem vollen Beschäftigungsausmaß. Das heißt, wenn man hier nach Österreich kommt, hat man, wenn man Glück hat, sozusagen eine Perspektive auf 6 Jahre. Es gibt darüber aber die Novellierung des Universitätsgesetzes, die 2021, glaube ich, in Kraft getreten ist, die ein Höchstausmaß von befristeten Verträgen und ein Höchstausmaß von Jahren, in denen man befristet beschäftigt sein darf, vorsieht, was dann manchmal dazu führen kann, dass man, wenn man als Doktorandin schon an der Uni Graz angestellt war, man nicht mehr die vollen 6 Jahre als Postdoc, also die genauen vertraglichen Rahmenbedingungen klären bitte alle mit der Personalabteilung, aber diese 6 Jahre sind auch mit zu einem gewissen Stück weit ein theoretisches Konzept, weil es sein kann, dass einem davon wieder was abgezogen wird, weil man schon vorher in anderer Form angestellt war. Das heißt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind schwierig, sind aber aus meiner Beobachtung nicht so schwierig wie in den USA oder in Großbritannien. Und ich merke es auch sozusagen daran, dass viele Leute, wenn sie nach Österreich oder einige Leute, wenn sie nach Österreich kommen, Kinder kriegen, dass diese 6-Jahres-Perspektive etwas ist, wo man sich dann einbringen kann am Ort, wo man lebt quasi. Und das ist sehr zentral dafür, dass man sich auch in der eigenen Institution einbringen kann und dass man tragfähige Netzwerke hier knüpfen kann und dass man eine Art von Familienleben leben kann quasi. Was die Postdocs sich wünschen, sind diese stabilen Beschäftigungsbedingungen, würde ich sagen. Und was sie sich von uns wünschen, haben sie uns eben vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren in einer Bedarfserhebung gesagt. Und das ging in Richtung eben Vernetzung in der Institution, Förderungen für eigene Forschung, also dass es einem möglich ist, sozusagen die eigene Nische auszubauen, nicht nur im Projektkontext, nicht nur das, was die Institutsleiterin möchte sozusagen, sondern sich auf das eigene konzentrieren, Fortbildungen, genau, wir haben eben von 100 Mitarbeiterinnen erfahren, was sie brauchen und haben dann daraus einen Maßnahmenkatalog gebastelt, auf dem jetzt das Postdoc-Büro fußt.
Danke, erstmal für die Einschätzung. Die Rahmenbedingungen, das ist ja ähnlich wie in Deutschland, wir haben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, bei euch gibt es auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die, glaube ich, in Feinheiten sich ein bisschen unterscheiden, aber zumindest auch so ein Höchstmaß an Befristung und so weiter vorsieht oder da reglementiert. Die kann man aber natürlich nicht ändern, diese Rahmenbedingungen. Was man aber ändern kann, ist natürlich so ein bisschen die Rahmenbedingungen vor Ort ändern oder man kann Postdocs natürlich begleiten in ihrer Arbeit, die sie da tun. Ich würde da so ein bisschen mehr auf deine Vision oder deine Mission eingehen. Und zwar überschreibst du das, so die Haltung, die du da in das Postdoc-Office einbringst, damit, dass du eine Academia schaffen möchtest mit mehr Fun und mehr Kindness. Wie schaffst du das?
Das müsste man die Zielgruppe fragen, aber das ist meine persönliche Haltung sozusagen. Die Universität hat die Haltung, dass sie gerne möchte, dass die Forscherinnen hier und Forscher attraktive Arbeitsbedingungen vorfinden und dass sie gut arbeiten können und dass sie alles haben, was sie brauchen für diese Phase in ihrer Karriere, wo sie unter großem Druck eigentlich stehen, weil es eine befristete Beschäftigung ist sozusagen. Also und ich interpretiere diesen Wunsch oder diesen Wunsch meiner Organisation nach attraktiven Arbeitsbedingungen so, dass ich auf Kollegialität setze sozusagen und dass ich auf wertschätzenden Umgang miteinander setze und dass ich davon ausgehe, weil wir hier zum Beispiel 46% Internationals haben, weil wir hier Menschen haben, die vorher schon an tollen Unis waren, dass die Institution von den Postdocs viel lernen kann und dass die Postdocs untereinander voneinander viel lernen können. Und deswegen schaffen wir ganz viele Angebote, wo ein Begegnen miteinander sozusagen möglich ist, ein sich gegenseitig unterstützen, ein Raum, der nicht vorwiegend kompetitiv ist. Also alle unsere Angebote sind First Come, First Serve, außer die Postdoc Grants, das sind so kleine Förderungen, aber darüber entscheidet der Vizerektor für Forschung. Aber auch hier ist es eigentlich sozusagen, wird immer das Budget voll ausgeschöpft und es gibt eine hohe Bewilligungsquote sozusagen. Nichtsdestotrotz, wenn man einen Postdoc Grant hat, kann man sich das schon in den Lebenslauf schreiben. Aber für alle anderen Dinge ist es so, dass man sich nicht gegen andere durchkämpfen muss und dass man mit anderen in Kontakt treten kann, vorwiegend mit dem Wunsch, sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. Genau. Macht es jetzt noch nicht fun, aber es macht es ein bisschen mehr kind. Und für den Fun-Aspekt haben wir zum Beispiel so Formate wie das Fiasco-Fest, wo mit einem Augenzwinkern sozusagen auf die typischen Rückschläge, die man als Forscherin erlebt, zugegangen wird und wo man mal aus der Universität hinaustritt in eine andere Umgebung, wo ein bisschen eine Partyatmosphäre ist und wo man auch über etwas lachen kann, was einerseits ein strukturelles Problem ist, eben wie geringe Bewilligungsquoten bei großen Förderschienen, dass sich immer viele Leute auf eine Stelle bewerben, dass man lange Jahre Hierarchie aushalten muss sozusagen und in der Hierarchie mitspielen. Daraus entstehen sehr viele Rückschläge für die Leute. Das ist nicht sozusagen ein persönliches Versagen, wenn mal was nicht klappt, und damit ein bisschen humorvoll umzugehen sozusagen, das wäre sozusagen der Fun-Aspekt. Und der Fun-Aspekt ist natürlich auch gegeben, indem wir immer schauen, dass die Leute gut mit Essen versorgt sind, dass es Möglichkeiten des Zusammenkommens, die nicht rein arbeitsbasiert sind, gibt, wie den Pizza-Evening.
Gratis Pizza, oder?
Genau. Die Gratis-Pizza. Und das ist auch was sozusagen alle Leute, die an der Uni arbeiten, essen gerne gratis, sage ich jetzt mal. Und Postdocs ganz besonders. Und das heißt, alles, wenn man zu uns kommt sozusagen, wird meistens Essen zur Verfügung gestellt, außer bei ganz konkreten Skills-Workshops sozusagen. Aber wenn es um eher Social-Events geht, gibt es immer was zu essen auch.
Toll, das gibt es bei uns nicht. Ja. Oder nicht mehr. Ich weiß, das ist ein großer Vorteil. Fiasco-Fest, ist das sowas wie die Fuck-Up-Nights in der Startup-Szene vor allem? Also die gibt es ja mittlerweile auch schon im wissenschaftlichen Kontext, auch in Deutschland. Geht das in die Richtung?
Ja, also eine unserer Psychologie-Professorinnen, die einen Hintergrund in Entrepreneurship hat, hat das erfunden. Es ist eine Fuck-Up-Night, so wie ich es verstehe, ist erstens ein Registered Trademark und zweitens setzen sich da sehr erfolgreiche Leute hin und erzählen anderen von Rückschlägen, die sie schon längst überwunden haben. Und unser Format ist, sich mit Leuten, die jetzt gerade in derselben Situation wie du sind, auseinanderzusetzen mit Rückschlägen, die eben für Postdocs oft noch sehr dringlich sind, weil anders als bei einem erfolgreichen Firmengründer, der halt zweimal vorher Konkurs gegangen ist, ist es bei Postdocs so, wenn ein Paper nicht angenommen wird, wenn ein Proposal nicht durchgeht, wenn eine Jobbewerbung nicht klappt, kann das oft sein, dass man das Land verlassen muss, dass man kein Einkommen mehr hat, genau, und dass man überhaupt nicht den Weg gehen kann, den man gehen wollte. Und deswegen ist es wichtig, das nicht zu glorifizieren, sozusagen die Resilienz, dass wir das alles aushalten müssen, dass es ja immer mal wieder auch gut geht, sondern dass man das ernst nimmt und das unter den eigenen Peers sozusagen besprechen kann, weil die das am ehesten verstehen, wie dringlich das sein kann, wenn was nicht klappt. Aber trotzdem auch gemeinsam analysieren, sind diese Dinge, die mir peinlich sind, die ich falsch gemacht habe, die nicht geklappt haben, warum nehme ich das als Rückschlag wahr, passieren die allen anderen auch, ist das echt etwas, was an mir persönlich hängt, oder ist das vielleicht das System sozusagen, mag ich in diesem System sein, wie kann ich einen Umgang mit diesem System finden. Das findet alles in einem 2,5-Stunden-Workshop statt, genau, begleitet eben von dieser Psychologieprofessorin, die dann die körperlichen und psychischen Wahrnehmungen, die mit solchen Rückschlägen einhergeht, die werden gemeinsam analysiert. Dann wird man eben vorbereitet auf den nächsten Rückschlag quasi und schaut, welche Ressourcen man da zur Verfügung hat. Was hat bisher gut geklappt im Umgang damit? Was brauche ich noch für Ressourcen? Und am Ende wird es in einer Feuerschale verbrannt und man kann, wenn man möchte, Schnaps trinken.
Also das mit der Feuerschale und dem Schnaps ist sicherlich super. Ich finde es vor allem gut, dass ihr das Scheitern oder so diese Krisen auch wirklich als solche benennt und nicht eben als so kleinere Rückschläge, nachdem man dann vielleicht umso gestärkter hervorgeht. Prima, dass du das jetzt so auch auseinander dividiert hast. Also du hast damit schon ganz gut das mit Leben gefüllt, was diese Haltung ausmacht, die du da an das Postdoc-Office bringst. Ich würde so ein bisschen gerne auf deinen Werdegang zu sprechen kommen, bis zur heutigen Station eben in der Leitung des Postdoc-Offices, weil mein Eindruck ist, dass die Erfahrungen, die du gemacht hast, auch davor an den beruflichen Stationen dazu vielleicht beitragen, dass du heute das Postdoc-Office so führst und deine Arbeit so gestaltest, wie du es tust. Du wurdest 2014 an der Uni Graz in der Kulturanthropologie promoviert und du hast dann ziemlich bald an der Uni Klagenfurt als Postdoktorandin weitergearbeitet. War das nach der Promotion für dich der nächste logische Schritt? Und wenn ja, warum?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich in meinem Werdegang immer auch für die Organisation interessiert, sozusagen, in der ich war. Das heißt, ich habe viele Netzwerke gegründet, die irgendwie auch anderen dienlich waren. Ich habe mich viel weitergebildet und deswegen wurde ich dann sozusagen von meinen Kolleginnen, also von den Professorinnen an meinem Institut, für die ich gearbeitet habe, auch weiterempfohlen, dass ich da nach Klagenfurt gehen könnte, wo ein neuer Professor berufen wurde, der eben neu in Österreich war und ich sollte mich eben schon auskennen in Österreich. Also ich habe mich dann auch überall in Deutschland beworben, was nicht geklappt hat sozusagen, und ich habe das einfach als nächsten Schritt gemacht, weil die Arbeit an der Uni immer die war, die mir am leichtesten von der Hand ging, sozusagen. Ich habe auch andere Jobs gemacht, die ich alle nicht gut konnte, also in der Gastronomie zum Beispiel oder andere. Und das Lehren und das Forschen, da habe ich immer positive Erfahrungen gehabt. Deswegen habe ich das länger nicht so hinterfragt, ob ich das machen soll. Und eben in Kombination mit dem, dass man in so einer Uni-Beschäftigung wirklich auch viel gründen und innovieren kann. Also ich habe so ein Netzwerk für qualitative Forschung gegründet. Ich habe den Alumni-Verband meines Instituts gegründet. Ich habe dann in Klagenfurt wieder neue Stammtische und Netzwerke gegründet. Also ich habe mir immer meine Arbeitsbedingungen so ein bisschen selber geschaffen und hatte auch die Freiheit, das zu tun. Das heißt, das war schön. Was nicht so schön war, war, dass ich komme nicht aus einer Akademikerinnenfamilie und auch meine Freundinnen haben, also von denen hat niemand eine akademische Laufbahn gehabt. Das heißt, ich habe keine richtigen Vorbilder gehabt und konnte keinen Reality-Check machen, was denn jetzt notwendig ist, wie viel Arbeit ich da reinstecken muss, wie viel Arbeit ich wo reinstecken muss, wie lange ich in der Arbeit sein muss, was ich in welchem Zeitraum erreicht haben sollte. Und so habe ich halt immer gehorcht, was die Leute gesagt haben, was so normal wäre. Und dann habe ich so Botschaften gekriegt von einer mittlerweile pensionierten Professorin, die viel in der Gleichstellung war, dass es normal ist, am Wochenende zu arbeiten. Andere Botschaften von anderen Professorinnen, dass man nicht von einer 40-Stunden-Woche ausgehen kann. Und dann auch so Erlebnisse, wo ich mir irgendwie meinen Raum erkämpfen musste und irgendwo ausgeschlossen wurde, und so Erlebnisse, wo man Informationen solidarisch weitergegeben hat, aber das nicht umgekehrt so gemacht wurde, wo man sich gegenseitig supportet hat, aber dann hat das mal nicht funktioniert. Genau, das waren die für mich eher schwierigen Elemente, und ich hatte halt einfach immer das Gefühl, ich mache gerade das Falsche. Also ich war auch fürs Studienprogramm zuständig an dem Institut, an dem ich gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viel Verwaltungsarbeit und musste da Zeit investieren sozusagen. Und dann wusste ich aber nicht, und mein Chef hat gesagt, du solltest jetzt ein Drittmittelprojekt einreichen. Und dann habe ich noch meine Diss publiziert und sollte mir sozusagen ein neues Projekt ausdenken. Und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, gerade das, was ich mache, ist das Falsche. Und irgendwann war ich dann in Therapie und der Therapeut hat immer gesagt, finde deinen eigenen Weg und mach deine eigenen Maßstäbe. Niemand kann dir sagen, was da Maßstäbe sein sollten, wie du arbeiten sollst. Und ich habe dann halt einfach gekündigt quasi.
Ja. So setzt man auch eigene Maßstäbe.
So gelöst. Genau. Also das war dann meine Lösung. Und habe dann gemerkt, als ich für NGOs in der Forschung gearbeitet habe, und eben im außeruniversitären Bereich unterwegs war, dass alles so gewertschätzt wurde, was ich schon konnte und dass ich mich nicht beweisen musste, nicht mehr, und dass meine ganzen Arbeitsweisen, mein ganzes Wissen, es war immer genug und viel mehr sozusagen als erwartet wurde, und dass es nicht mein Minderwertigkeitskomplex war, der mich irgendwie zurückgehalten hat, sondern dass halt ständig hinterfragt wurde, ob man gut genug ist sozusagen.
Vielleicht magst du noch kurz, weil du ausgestiegen bist, vielleicht magst du noch kurz dann erzählen, was du danach gemacht hast. Also du hast dann dich dann bewusst auch entschieden, aus der Wissenschaft und Forschung auszusteigen. Bist auch erstmal ganz aus der Uni rausgegangen. Was hast du da, an welchen Stationen hast du vielleicht besonders Wichtiges gelernt, was dir auch heute helfen kann?
Also unmittelbar nach meiner Postdoc-Anstellung war ich in einer NGO in Graz und dann überschneidend in einer anderen NGO in Graz in Forschungsprojekten, die auch Bildungsprojekte waren. Und da habe ich gemerkt, erstens, wie NGOs finanziert sind und wie die außeruniversitäre Forschung finanziert ist, nämlich mit ganz vielen kleinen Forschungsprojekten, aus denen man dann, also ich hatte eine Daueranstellung dort, aber die setzte sich eben aus 5 Projekten zusammen, auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Stadtebene. Und da habe ich nochmal gelernt, sozusagen mich zu fokussieren, die Zeit gut zu planen und eben an 10 verschiedenen Dingen gleichzeitig zu arbeiten und den Überblick zu halten und auch wie man pragmatisch Sachen macht sozusagen, also wie man das nicht bis zum Ende perfekt macht. Und da ging es um kritische Männlichkeitsforschung und um Bildung zu Gewaltprävention mit Fachkräften, das heißt auch das Aufbereiten von Inhalten, was ich ja schon früher gemacht habe in der Lehre, und dass die Sprache finden, die verschiedene Zielgruppen gut verstehen können. Also das ist mir ganz wichtig, dass alles, was ich mache, alle Leute erreichen kann, die es erreichen soll. Das heißt, gut zu kommunizieren, sozusagen zielgruppengerecht zu kommunizieren, das würde ich sagen, habe ich auch nochmal gelernt, weil ich habe da in der einen NGO mit Jugendlichen gearbeitet, in der anderen mit Jugendarbeiterinnen, so Praxishandbücher geschrieben, die dann, also eines zum Beispiel zu Antisemitismus in der Jugendarbeit und ein anderes zu Prävention zu sexualisierter Gewalt an Jungen. Genau, also einfach Kommunikation habe ich nochmal gelernt. Und parallel schon überschneidend habe ich für Gleichstellungsbüros gearbeitet, einmal in Klagenfurt zum Thema Non-Binary Universities, wo man geschaut hat, wie die Organisation mit Mitarbeitenden und Studierenden offen sein kann sozusagen für Personen, die sich nicht als Mann oder als Frau definieren, einfach ein Aspekt von Diversität sozusagen. Das andere habe ich für die Leuphana-Universität Lüneburg, da ging es auch eher um Organisationsentwicklung, da ging es um eine Kampagne und ein Infoportal gegen sexualisierte Gewalt und Belästigung an der Hochschule. Und das sind alles Sachen, die in meine jetzige Arbeit einfließen, weil es da darum geht, wie kann eine Uni ein guter Arbeitsort sein sozusagen, wie können Leute mit dem ausgestattet werden, was sie brauchen, damit sie gut arbeiten können, wie kann man präventiv, aber auch aktiv werden, arbeiten, gegen Diskriminierungen vorgehen. Genau. Also Organisationsentwicklung ist was ich immer spannend gefunden habe. Und gute Rahmenbedingungen für Arbeit schaffen. Und ich komme eben aus der Geschlechterforschung auch. Und aus dem diese NGO war eine, die im Gleichstellungsbereich tätig ist. Und das fließt schon stark in meine Arbeit als Postdoc-Büro, für das Postdoc-Büro ein, weil wir eben schauen, dass das alle sich beteiligen können an dem, was wir machen. Und weil wir verstehen, dass universitäre Karrieren nicht für alle gleich funktionieren, dass es bestimmte Privilegien gibt, mit denen manche Menschen ausgestattet sind, dass es Wissensbestände gibt, zu denen manche Menschen schon von vornherein Zugang haben, dass es gewisse Merkmale gibt, die ein Akademiker mitbringt, die ihn zum Idealtypus des Nobelpreisträgers machen, und wie man damit trotzdem umgehen kann sozusagen. Also wir sind ja keine Institution, die einfach kritisiert, sondern eine Institution, die auch Lösungen bereitstellt, und die Lösung ist, also die wir bereitstellen können, ist halt oft die Menschen zu ermächtigen, selber zu handeln quasi. Indem wir sie mit dem Wissen ausstatten, mit dem Verständnis und mit der Umgebung, die sie brauchen, damit sie sich auch wieder gut erholen können von Dingen, die schwierig sind, sozusagen.
Mhm. Spannend, ja. Also genau, du hast es jetzt selber schon sehr schön hergeleitet. Ich habe auch den Eindruck, dass das, was du jetzt in deiner jetzigen Tätigkeit oder in deiner jetzigen Arbeit tust, das speist sich so ein bisschen aus den Erfahrungen, die du halt gemacht hast. Den Eindruck hatte ich schon auch im Vorgespräch. Eben, du hast schon viel Netzwerkarbeit gemacht, du bringst die Leute zusammen, du sprachst gerade von Selbstermächtigung oder Selbstermächtigung von WissenschaftlerInnen zu ermöglichen. All das tust du ja jetzt auch in der Arbeit. Ich würde noch mal ganz kurz auf dein Tätigkeitsprofil so ein bisschen eingehen. Also du hast auch sowas wie Kommunikation eben schon genannt. Also was macht dein Tätigkeitsfeld aus? Ist es eine Mischung aus Koordination und Kommunikation? Ich weiß ja, dass du auf LinkedIn sehr aktiv bist. Das würde ich im Bereich Wissenschaftskommunikation verorten. Wie beschreibst du dein Tätigkeitsprofil?
Also die Tätigkeit auf LinkedIn ist vielleicht wirklich so einen Diskurs in einem Berufsfeld mitgestalten. Also meine Visionen, unsere Visionen davon, wie wir an Hochschulen zusammenarbeiten können und wie Leute sich in der Arbeit wohlfühlen können, kann ich da breit treten und bekomme Resonanz dafür. Ich weiß nicht, wie man diesen Beruf nennt, aber es ist schon so, ja, den eigenen Sektor ein bisschen zu beeinflussen vielleicht.
Aber das, Influencerin.
Genau, also das sage ich jetzt rückblickend quasi. Das war nicht die Intention mit LinkedIn. Die Intention war eine Wissensweitergabe an die Zielgruppe und Werbung machen für unsere Angebote. Aber es hat sich dahin entwickelt. Ich bin viel konzeptionell tätig, weil wir ja diese ganze Einrichtung aufgebaut haben, sozusagen. Also es gibt Modelle dafür, wie man ein Postdoc-Büro macht und schon Vorlagen aus dem Ausland. Und wir haben mit Hilfe einer Bedarfserhebung eben diese Maßnahmen entwickelt. Und immer wieder evaluieren wir, ob diese funktionieren, ob das wirkt und was wir neu machen können. Das heißt, eben konzeptionell Bildungsangebote erstellen und die Wirkung überprüfen und diese anpassen. Was mache ich noch? Ich bin ganz konkret selber als Trainerin auch für einen Kurs, der heißt Should I Stay or Should I Go? Wie man die Entscheidung oder die Schwierigkeit der Entscheidung sozusagen aushalten kann, ob man in der Wissenschaft bleiben soll oder nicht. Das heißt, ich schreibe viele Inhalte auch selber, die zu Karrierethemen sind, schreibe und referiere und facilitate. Was auch ein Teil meiner und unserer Arbeit ist, ist immer mal wieder Events zu moderieren, zum Beispiel zuletzt für einen SFB in Deutschland, die eine Nachwuchstagung hatten, wo ich sozusagen einen Nachmittag gestaltet habe. Und wir machen auch sowas wie die 3MT für die PhD-Doctoral Candidates, die ihre Thesis in 3 Minutes präsentieren. Da werden wir immer wieder gebucht, um lustige Facilitations zu machen sozusagen. Also ich rede viel und schreibe viel. Genau, was mache ich noch? Ich organisiere, weil ich nur eine Person bin, sozusagen auch alles ganz konkret von einem Schlüssel für einen Raum plus ein Buffet plus Evaluierungsbögen plus Teilnahmelisten. Sowas mache ich auch plus Honorarbezahlung. Habe ich schon, jetzt weiß ich nicht, ob ich schon alles gesagt habe. Wir arbeiten auch strategisch, also wenn die Universität, die muss alle 3 Jahre mit dem Ministerium das Budget verhandeln. Und da sind wir immer wieder gefragt, um zu sagen, was machen wir im Nachwuchsbereich, was wollen wir neu im Nachwuchsbereich machen, was kann die Organisation machen. Also wir schreiben viele so Strategiepapiere, wir implementieren neue Strukturen in der Organisation, wir geben das weiter, was wir merken, dass Pain Points unserer Zielgruppen sind. Also wir setzen uns einfach für die Doktorandinnen und die Postdocs auf organisationaler Ebene ein und schauen, dass wir hier Verbesserungen schaffen. Das ist sozusagen universitätsstrategisch. Genau, das war's, glaube ich.
Super. Also ein bunter Blumenstrauß. Mhm. Ich meine, ich bin ja im gleichen Bereich tätig und ich fand's sehr inspirierend, das nochmal zu sehen, wie das jemand anderes eigentlich beschreibt und wie jemand auch so eine sehr klare Haltung da hat. Das hat mir gut gefallen. Wir sind am Ende des Gesprächs, ich will aber trotzdem dich noch nicht ganz entlassen. Ich würde gerne noch wissen, was du, wenn du mit Postdocs, mit deiner Zielgruppe sozusagen zusammen bist, netzwerkst oder auch die berätst, was sind vielleicht abschließende Empfehlungen?
Sich organisieren, miteinander in Austausch treten, sich Räume zu schaffen, wo man Leute findet, mit denen man kollegial sein kann und sich gegenseitig weiterbringen. Also alle Netzwerke, die man aufbaut, jetzt in der Postdoc-Phase, sind auch tragfähig für die nächsten Karriereschritte. Im Idealfall hat man dann eben diesen bunten Blumenstrauß aus Freundinnen in Industry und Freundinnen in Professuren und Kollegen in Wissenschaftsmanagement-Jobs. Also Es ist eine Phase, wo man super Netzwerke schaffen kann und eben Netzwerkangebote annehmen, wo jemand das Zusammenkommen, einen Raum fürs Zusammenkommen schafft. Und wenn man Missstände im eigenen Arbeitsumfeld sieht oder in der Universität selbst sich auch vor Augen zu halten, dass man selber die Zukunft dieses Feldes ist quasi und dass man das in Zukunft selber besser und anders machen kann. Und dass man auch sich eben in Gremien einbringen kann, um Dinge anders zu machen. Und every little bit helps, glaube ich. Das ist jetzt kein umfassender Karriereratschlag, aber das ist einfach das Wissen, dass wenn das System jetzt nicht okay ist, sozusagen, dann bin ich Teil des Systems und ich kann das System gestalten, mit anderen gemeinsam. Und es gibt schon Strukturen, in denen man sich organisieren kann. Man muss nicht immer neue Strukturen schaffen, sondern man kann auch sich in Dinge wie Eurodoc oder Marie Curie Alumni Association oder die verschiedenen Mittelbauverbände sich in diesen Gremien einbringen.
Also da doch dann wieder der Rat, der irgendwie vielleicht zur Selbstermächtigung führt. Also von daher finde ich total prima. Wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, Johanna. Ich fand es wirklich selber sehr inspirierend. Ich fand, es war ein Gespräch mit Fun und Kind. Und ich hoffe, den Zuhörenden hat es gefallen. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht sehen wir uns auch mal wieder auf einer Tagung oder einem Workshop oder halten Kontakt. Und ansonsten sage ich bis bald.
Danke, Nadine. Wir halten auf jeden Fall Kontakt.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchs.